Ja, hallo, herzlich willkommen auch von mir aus. Mein Name ist Simon und ich habe die Ehre, euch heute die Predigt zu halten. Wir fangen heute eine neue Predigtreihe an über Namen Gottes in der Bibel, wie Gott sich uns vorstellt. Denn wie Gott sich uns vorstellt in der Bibel, das zeigt immer wieder, welche Eigenschaften Gott hat und auch in welcher Beziehung er mit uns Menschen steht. Und das ist ein gutes Thema, um sich darauf zu konzentrieren. Heute starten wir in diese Reihe mit dem Thema Gott als unser Vater. Wir haben ja schon letzte Woche das Gleichnis Jesu gehört von dem verlorenen Sohn oder besser gesagt, von den zwei verlorenen Söhnen und von dem liebenden Vater. Und ich habe mal eine Frage an alle, die letzte Woche im Gottesdienst waren, nämlich, was meint ihr? Was würdet ihr sagen, welche Charaktereigenschaften hat der Vater in diesem Gleichnis? Also wie wird der Vater beschrieben? Ihr könnt das gerne einfach reinrufen und ich schreibe das hier mal an die Tafel. Liebevoll. Mhm. Was noch? Wie bitte?
Gnädig.
Gnädig. Mhm.
Voller Sehnsucht.
Ja. Barmherzig. Mhm. Liebevoll. Ah, friedevoll. Ja, genau. Er sucht den Frieden mit seinen Söhnen, auch wenn die nicht unbedingt den Frieden mit ihm suchen.
Souverän.
Souverän. Mhm. Tatsächlich zeigt sich in der Geschichte, dass dieser Vater immer die Kontrolle behält über das, was passiert.
Geduldig.
Mhm. Gerecht. So treu.
Mhm.
Großzügig. So langsam geht der Platz aus. Gibt es noch Eigenschaften, wie Gott beschrieben wird? Ja. Zornig, ja, definitiv. Zornig und gleichzeitig sanftmütig. Das ist für uns Menschen ein Gegensatz, aber für Gott nicht.
Verständnisvoll.
Wie bitte?
Einfühlsam.
Mhm.
Fürsorglich.
Ermahnend.
Mhm.
Allmächtig.
Mhm.
Ja, es zeigt sich tatsächlich in diesem Gleichnis auch, wie der Vater immer wieder tatsächlich auch Macht zeigt, indem er einfach seinen Söhnen nachgeht und sie sucht.
Vollkommen.
Mhm. So, jetzt geht langsam wirklich mal der Platz aus. Freigebig, ich habe schon großzügig aufgeschrieben, reicht das? Ich muss Platz sparen.
Entgegenkommt.
Wie bitte?
Eifersüchtig,
ja. In dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn, ich weiß nicht, zeigt sich das da? Die Eifersucht Gottes? Ich schreibe es mal auf, eifersüchtig. Und was hattest du eben noch genannt? Entgegenkommend. Leidenschaftlich. Also es gibt anscheinend viele Adjektive, die sich auf den Vater in diesem Gleichnis beziehen lassen.
Ohne Berührungsängste.
Ja. Das ist tatsächlich etwas sehr, sehr Auffälliges bei diesem Vater, dass er seinen Sohn, der sich so unrein gemacht hat, tatsächlich ganz locker und ohne zu zögern in den Arm schließt. Okay, ich glaube, das reicht. Das sind einige Eigenschaften, die wir an dem Vater in dem Gleichnis letzte Woche gesehen haben. Zielstrebig, okay. Ich schreibe es noch mit auf. Wie bitte? Allwissend. Oder ich schreibe mal weise auf. Und ich bin mir sicher, es ließe sich noch einmal eine Tafel mit solchen Begriffen füllen. Wir sehen, dass Gott in der Bibel als der ideale Vater beschrieben wird. All unsere menschlichen Väter haben ihre Stärken und ihre Schwächen, aber Gott, wie er in der Bibel beschrieben wird, er ist tatsächlich der perfekte Vater mit all den Eigenschaften, die wir an unseren menschlichen Vätern manchmal vermissen. Heute schauen wir uns einen Namen Gottes aus der Bibel an, der seine Eigenschaften als Vater ganz besonders betont. Und zwar wird Gott im Neuen Testament dreimal als Abba bezeichnet. Abba, das ist der aramäische Ausdruck für Vater. Der Name hat nichts mit einer schwedischen Band zu tun, sondern es ist einfach die ganz normale aramäische Anrede, wie man seinen Vater halt angeredet hat. Und ich habe euch in einer Folie auch mal zusammengestellt, in welchen drei Stellen dieses Wort vorkommt. Das erste ist in Markus 14, Vers 36, wo Jesus Gott so anredet. Aber Vater. Und die anderen beiden Stellen in Römer 8, Vers 16 und in Galater 4, Vers 6, die stammen von dem Apostel Paulus, wo er von Gott als unserem Abba redet. Und das liegt daran, dass Aramäisch die Muttersprache von Jesus und auch von Paulus war. Das heißt, sie haben Gott einfach als ihren Vater so angeredet, wie sie immer ihren Vater angeredet haben. So wie ich auf Deutsch meinen Vater mit Papa anrede. Auffällig ist aber, an jeder von diesen drei Stellen kommt danach die Übersetzung, direkt dahinter. Im griechischen Original steht hier Abba Hopater, also Abba, Vater. Und das war dann wiederum auf Griechisch die ganz normale Anrede für den eigenen Vater. Und was die Bibel damit ausdrücken möchte, ist, egal auf welcher Sprache du sprichst, du kannst Gott als deinen Vater, als deinen Papa bezeichnen, so wie es für dich normal ist, so wie du das auch mit deinem menschlichen Vater machen würdest, wie du es in deiner Sprache gewohnt bist. Die Frage, die ich heute mit uns besprechen möchte, ist, was bedeutet es denn eigentlich, dass Gott unser Papa ist? Was bedeutet das, dass wir seine Kinder sind? Wenn ich daran denke, was es bedeutet, ein Kind zu sein, dann fällt mir immer ein Erlebnis ein, als ich zum ersten Mal meinen ältesten Neffen kennengelernt habe. Mein Neffe heißt Frederik, wurde vor 13 Jahren geboren. Ich war damals 17, jetzt könnt ihr mein Alter ausrechnen. Und zu der Zeit, als er geboren wurde, da war ich noch kein Christ. Und ich war gerade in einer sehr, sehr schwierigen Phase in meinem Leben. In dieser Zeit litt ich an schweren Depressionen und an Einsamkeit und Verlorenheit und versuchte meine Verzweiflung an der Sinnlosigkeit des Lebens irgendwie mit allen möglichen Mitteln zu bekämpfen. Aber je mehr ich versuchte, die Leere in meinem Herzen zu füllen, desto bewusster wurde sie mir eigentlich erst. Und so rutschte ich dann immer tiefer in einen Strudel aus schlechten Angewohnheiten und Sünden rein und litt an einem permanent schlechten Gewissen. Und zu dieser Zeit bekam meine älteste Schwester dann ihr erstes Kind. Und eines Tages fuhr ich nach Köln, um sie zu besuchen und um meinen Neffen mal kennenzulernen. Und da ist mir was ganz Merkwürdiges passiert, was mir bis heute im Gedächtnis ist. Als ich gesehen habe, wie liebevoll die Eltern ihr Baby auf dem Arm hielten und wie friedlich dieses Baby auf dem Arm seines Vaters geschlafen hat. Und als ich dann gesehen habe, wie Frederik auf einmal die Augen aufgemacht hat und mich angesehen hat, da kamen mir total die Tränen. Denn was ich da gesehen habe, war der Blick von Geborgenheit, von Unschuld. Und auf einmal ist mir da bewusst geworden, dass das ganz genau diese Geborgenheit war. Ganz genau dieser offene Blick in die Welt, der nichts von Schuld und Scham weiß, sondern sich völlig sicher weiß bei seinem Papa. Das war genau das, was mir gefehlt hat. Das war genau das, wonach ich mich im tiefsten Innern meines Herzens gesehnt habe. Das war es, was ich verloren hatte. Und dieses Erlebnis, das hat mir dann dabei geholfen, mich ganz neu auch auf die Suche nach Gott zu machen und diesen tiefen Frieden und die Geborgenheit bei ihm zu finden, bei dem ewigen Vater. Das fällt mir immer ein, wenn ich daran denke, was es bedeutet, ein Kind zu sein, Gottes Kind zu sein und wirklich geborgen in seinen Armen zu sein. Sorglos von außen und schuldlos von innen. Und seit ich Gott kenne, kann ich wirklich auch bezeugen, das können wir wirklich erleben, wenn Gott unser Abba ist, unser Vater. Ich habe das erlebt, dass ich ein Sklave von meiner eigenen Lehre war, getrieben von meinen eigenen Sehnsüchten und Wünschen. Aber ich bin ein Kind Gottes geworden. Und das hat mich in Freiheit gestellt, in völlige Freiheit. Und genau das ist das, was Paulus auch in Galater 4 schreibt, wenn er über unseren Vater schreibt. Ich möchte euch diesen Vers in Galater 4 mal im Kontext vorlesen. Er wird hier vorne auf der Leinwand angezeigt und du kannst auch gerne in deiner eigenen Bibel auf deiner Muttersprache mitlesen. Ich lese Galater 4, die Verse 1 bis 7. Da schreibt Paulus: Ich will Folgendes sagen. Solange ein Erbe minderjährig ist, unterscheidet er sich nichts von einem Sklaven, obwohl ihm doch alles gehört. Bis zu dem Termin, den der Vater bestimmt hat, ist er von Vormündern und Vermögensverwaltern abhängig. Genauso ging es auch uns. Als Unmündige waren wir unter die Prinzipien dieser Welt versklavt. Als dann aber die Zeit herangekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz gestellt. Er sollte die loskaufen, die unter der Herrschaft des Gesetzes ständen, damit wir das Sohnesrecht bekämen. Weil ihr nun Söhne seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz, der aber Vater in uns ruft. Du bist also nicht länger ein Sklave, sondern ein Sohn. Und wenn du Sohn bist, dann hat Gott dich auch zum Erben gemacht. Ihr merkt hier in diesem Text, da wird ein Gegensatz aufgestellt. Der Gegensatz zwischen einem Sklaven und einem Sohn. Und Paulus stellt fest, wir waren einst Sklaven, aber wir sind jetzt Söhne geworden. Übrigens, kurze Anmerkung, das gilt auch für Frauen, dass hier Sohn steht. Das liegt einfach daran, dass der Geist von Gottes Sohn, Jesus Christus, das bewirkt. Aber Frauen sind natürlich genauso in diese Sohnschaft mit hineingenommen. Alle, die an Jesus Christus glauben, sind Gottes Kinder, sind Töchter und Söhne Gottes. Und was das bedeutet, das macht Paulus hier deutlich, indem er die ganz großen Zusammenhänge der Welt aufzeigt. Das Erste, was er sagt, ist hier in Vers 3, wo er schreibt, als Unmündige waren wir unter die Prinzipien der Welt versklavt. Damit meint Paulus das Prinzip der Sünde. Sünde bedeutet, wir Menschen, wir versuchen, unser eigener Gott zu sein. Wir versuchen, uns an Gottes Stelle zu setzen. Wir drehen uns um uns selbst. Wir handeln und denken egozentrisch. Unser ganzes Leben dreht sich nur um uns. Und wisst ihr, genau aus dieser Grundhaltung entsteht alles Böse. Dieses Prinzip bestimmt unsere ganze Welt, unsere ganze menschliche Natur. Alles Böse, was wir um uns herum in der Welt sehen, und auch alles Böse, was in unserem eigenen Herzen ist, das alles stammt daher, dass wir uns selbstherrlich an Gottes Stelle setzen. Gott, unser allmächtiger Schöpfer, hat uns erschaffen, damit wir in einer Beziehung mit ihm stehen, damit wir wirklich seine Kinder sein können. Aber durch unser egoistisches Denken und Handeln verlieren wir unsere Würde als Kinder Gottes. Wir entmündigen uns selber. Ein paar Beispiele dafür haben wir letzte Woche in der Predigt gehört. In dem Gleichnis von diesen beiden verlorenen Söhnen, die beide den Vater zutiefst missverstehen und sich von ihm abwenden. Der eine äußerlich und der andere nur innerlich, in seinen Gedanken. Und damit entmündigen sie sich selbst. Das bedeutet es, in Sünde zu fallen und von selbst keinen Weg zur Wiederherstellung mehr zu finden. Aber wir haben auch gehört, dass Gott, unser Vater, liebevoll ist, dass er gnädig ist und bleibt, dass er nach uns sucht, dass er uns entgegenläuft und uns nach Hause zurückkommen lässt. Und genau das ist das, was dann auch hier in Vers 4 weiterhin steht. Als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Jesus Christus, Gott von Gott, kam als Mensch auf diese Welt, um uns Menschen den Weg zurück zu Gott zu zeigen. Und das, was wir vor 2 Wochen an Ostern gefeiert haben, das erinnert daran, auf welche Weise er das tat. Jesus ging für uns an das Kreuz. Jesus ließ sich unschuldig von Menschen verurteilen und hinrichten und nahm an seinem eigenen Leib die Sünde auf sich. Die Strafe, die wir für unsere Sünden verdient hätten, den Tod, nahm er auf sich. Und deswegen steht hier in Vers 5 auch, er kaufte uns los. Er bezahlte selbst mit seinem Leben dafür, dass wir Verlorene aus der Sklaverei der Sünde befreit sein können. Denn als Jesus da am Kreuz hing, da hat Gott die ganze Schuld, die ganze Schande der Welt genommen und sie auf ihn gelegt. Jesus ist dafür gestorben, um uns von unserer Sünde freizumachen. Und er blieb auch nicht im Tod, sondern was wir auch an Ostern gefeiert haben, ist, er ist auferstanden. Er lebt und hat tatsächlich bewiesen, dass er die Macht der Sünde und des Todes ein für alle Mal gebrochen hat. Seine Auferstehung ist der Garant dafür, dass wir auch ewiges Leben in ihm haben. Und diese Botschaft, diese Nachricht von Kreuz und von Auferstehung, das ist das Evangelium, die zentrale Botschaft von uns Christen. Denn wer auch immer an Jesus glaubt und sein Leben auf sein Kreuz und auf seine Auferstehung setzt, wer diesen Loskauf von Jesus für sein eigenes Leben persönlich in Anspruch nimmt, der ist mit Gott verbunden. Und für den gilt dann, was in Vers 7 steht: Du bist nicht länger ein Sklave, sondern ein Sohn. Wir sind Söhne Gottes. Das ist unsere neue Würde. Jesus macht uns zu Kindern Gottes. Wer an ihn glaubt, ist mit Gott verbunden. Und das in alle Ewigkeit. Wer sich auf Jesus verlässt, der ist tatsächlich Gottes Kind. Der ist wirklich Gottes Kind. Und diese neue Würde, die wir haben, die erweist sich durch den Heiligen Geist. Guckt euch noch einmal in euren Bibeln Vers 6 an. Hier werden alle 3 Personen der göttlichen Dreieinheit genannt. Hier steht, Gott gibt uns den Geist des Sohnes, damit wir ihn als Vater kennenlernen. Ist das nicht krass, wie die ganze Herrlichkeit Gottes, das ganze Gewicht von Gottes Herrlichkeit zusammenarbeitet, um uns teilhaben zu lassen an der Sohnschaft, an der Kindschaft, damit wir seine Kinder werden können. Kind Gottes zu sein, das bedeutet, mit dem Blick eines Kindes auf unseren Vater schauen. Mit Vertrauen, mit ungetrübtem Frieden und Geborgenheit, mit einem reinen Herzen und in einem völlig neuen Leben. Stell dir jetzt mal vor, der allmächtige Gott, der will dein Vater sein. Kannst du darüber staunen? Und hier, was am Ende von Vers 7 steht, das ist dann sogar noch mehr. Mit Christus hat Gott uns auch zu seinen Erben eingesetzt. Das bedeutet, er gibt uns vollen Anteil an sich und seiner Herrlichkeit. Er hält nichts zurück. Wir haben vollen Anteil an ihm und an seinen Gaben. Und das nicht nur hier und heute, sondern bis in alle Ewigkeit. Das bedeutet es, wenn Gott dein Vater ist. Dass Gott unser Vater ist, das ist nicht etwas, was wir einfach nur kühl als Tatsache feststellen können, sondern das ist etwas, was unser ganzes Leben verändert und prägt und was uns durch und durch neu macht. Wir sind keine Sklaven, die sich ängstlich vor Gott beugen müssen, sondern wir sind seine Kinder, die laut und frei rufen: Aber Vater! Im griechischen Original steht hier bei diesem Wort rufen wirklich das Wort schreien. Ja, also wir schreien laut wie ein Kind, das sich voller Jubel in die Arme des Vaters wirft. Der Geist Gottes in uns, er schreit mit uns: Aber Vater, mein Papa, dein bin ich, dich lobe ich, dir gehöre ich, dir diene ich. Nicht als Sklave, sondern weil du mich freigemacht hast. Wir Kinder Gottes, wir leben nicht mehr in Angst, auch nicht mehr in Angst vor Gott. Alle Religionen der Welt, die kennen die Angst vor einem unergründlichen, unfassbaren, irgendwie unberechenbaren Gott. Aber hey, wir wissen, dass der allmächtige Gott unser Papa ist. Wir vertrauen ihm und wir lieben ihn. Wir erkennen ihn als Vater und wir rufen ihm zu. Wenn du an Jesus glaubst, dann gehörst du zu Gott. Dann ist Gott selber dein Abba, dein Pater, dein Vater, dein Papa oder wie auch immer du Gott in deiner Muttersprache anreden kannst. Du kannst zu ihm kommen als sein Kind, mit großem Respekt, aber ohne Angst, weil du weißt, dass er dich liebt. Er liebt dich durch und durch, genau so, wie du bist. Aber das Coole ist, er möchte dich auch wie ein guter Vater mit all seiner Macht fördern und unterstützen, sodass du auch nicht bleiben musst, wie du bist, sondern dass du dich frei entfalten und entwickeln kannst und immer mehr und mehr dem Bild seines herrlichen Sohnes Jesus Christus entsprechen kannst. Als mündige Christen sind wir keine Sklaven mehr, sondern wir sind Kinder Gottes. Durch das, was Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat. Wenn du heute hier sitzt und dir das Ganze völlig neu ist und du Gott noch nicht als deinen Vater kennengelernt hast, dann kann ich dir nur raten, ihn hier und heute kennenzulernen. Du kannst zu ihm beten, laut oder leise in deiner Muttersprache. Gott versteht dich. Du kannst ihn als Vater begreifen und ihn in dein Leben einladen, diese Beziehung mit ihm beginnen. Und wenn du dir da unsicher bist oder möchtest, dass doch jemand mit dir darüber redet oder mit dir betet, dann kannst du dich nach dem Gottesdienst auch sehr gerne an mich wenden oder an jemand anderen hier, der das schon erfahren hat, was es bedeutet, Gottes Kind zu sein. Wir würden uns freuen, mit dir da ins Gespräch zu kommen. Und wenn du Gott schon als deinen himmlischen Papa kennst und als sein Kind in dieser Welt lebst, dann lade ich dich ein, das heute noch einmal ganz neu zu feiern, wie er dich befreit hat. Es ist unglaublich, was für eine Liebe Gott uns erweist. Es ist unglaublich, wie all diese Eigenschaften eines guten und gerechten und liebevollen Vaters sich in Gott zeigen. Ich möchte diese Predigt heute beenden mit einem Zitat von unserem Gründungspastor von Mosaik, von Stephen Beck. Der Stephen hat öfters gesagt, das Evangelium der Gotteskindschaft, es lässt sich in einem einzigen, einfachen Satz zusammenfassen. In dem Satz: In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals hätte glauben können. Aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. Das wünsche ich euch wirklich für die kommende Woche, dass ihr diese Wahrheit immer wieder neu begreift, dass ihr diese Wahrheit ergreift und euch von ihr ergreifen lasst. Amen.